Also ich würde zunächst mal die Frage stellen, ob es sich um Identitäten oder um Charaktere handelt. Denn im Zusammenhang eines solchen Radio-Hörspielformates bin ich in einer Form der dramaturgischen Darstellung, wie auch immer die nun im Einzelnen aussieht, ob die quasi ein lineares Narrativ oder kein lineares Narrativ hat. Und im Zuge dieses Narrativs werden unterschiedliche Charaktere präsentiert. Und die Frage wäre für mich, inwiefern diese Charaktere Identitäten repräsentieren. Das wäre mal die erste Frage. Und die zweite Frage, wenn ich mir jetzt die Figuren anschaue, ich habe den Autor als den Mastermind, der außen vor steht. Ich habe dann im Wesentlichen die drei Bereiche, die Pflegerin als den quasi normalen Menschen, den man auch als Identifikationsfigur sich konkret vorstellen kann. Ich habe die dann schon sehr viel abstraktere Kategorie einer Maschine, die als Medium funktioniert, was aber durchaus auch noch im Vorstellungsbereich dessen ist, was wir heute kennen. Also Maschinen, die zum Beispiel bestimmte Formen der Übersetzung leisten oder der Übertragung von Signalen in andere Signale, in dem Fall vielleicht von elektrischen Impulsen in bestimmte Klangformen. Und ich habe als dritte dann schon sehr abstrakte Dimension das Hirn, das losgelöst gedacht wird von einem Körper, gleichwohl aber natürlich sehr stark in seiner Körperlichkeit präsent ist, weil es bedarf der Nährlösung bzw. es bedarf dieser spezifischen Pflege, um als Hirn zu funktionieren, wird aber von dieser Körperlichkeit maximal entfremdet und reduziert. Und damit verbunden sind jede Menge traditionelle Debatten zur Frage, inwiefern sind denn Körper und Geist eigentlich verschränkte oder trennbare Kategorien. Also als den bekannten oder Urvater dieser Diskussion müsste man wohl Descartes nennen und die Unterscheidung res cogitans, res extensa, also die geistige und die körperliche in diesem Fall Substanz und die Frage, inwiefern hängen die zusammen oder sind sie trennbar. Bei Descartes war es die Zirbeldrüse, die sie verbunden hat. In diesem Fall müsste man fragen, was ist denn das, was hier verbindet? Also ist die Schwester diejenige, die quasi mit der res extensa in Verbindung steht und die Maschine ist diejenige, die mit der res cogitans in Verbindung steht und ist genau dieses Verhältnis das, was hier verhandelt wird? Also die Frage, inwiefern kann ich dadurch, dass ich die körperliche Seite des Ganzen auslagere in die pflegebedürftige, naja, muss man halt machen, Bedingungserhaltung und auf der anderen Seite die Erwartung schüre, dass das Eigentliche, das Wesentliche, die Essenz dessen, was das Hirn produzieren kann, nämlich spezifische Signale, in dem Fall kompositorische Arbeit, die sich in einer Klanglichkeit manifestiert, ist es das, worum es eigentlich geht. Und damit ist die Maschine dann quasi die Adressatin für das Geistige, die das Geistige wiederum in eine Materialität bringt, die aber nicht körperlich ist, wie die Seite, die die Schwester betreut, sondern die materiell wird in Form einer Klanglichkeit. Vielleicht dann noch dazu gesagt, in diesem Zusammenhang finde ich jetzt die Rolle des Autors eigentlich nur eine Rolle, die wichtig ist dafür, dass dieses Set als ein für ein Publikum zugängliches Set funktioniert. Also er ist derjenige, der das Tablett trägt und diese ganze Konstellation vorstellt oder ausstellt, also eine Art von Betrachtung exponiert gegenüber, sodass man entsprechende Überlegungen, wie ich sie jetzt mal als eine Variante skizzenhaft skizziert habe, überhaupt in Gang bringt bzw. vollzieht. Also er ist eigentlich der Initiator, ist aber nicht derjenige, der da drin stecken müsste. Also die Vorstellungskraft oder die Imagination ist, und da würde ich es mit Kant halten an der Stelle, der Bereich, in dem unsere Anschauung oder unsere sinnliche Wahrnehmung zusammenkommt mit dem Verstand, also der Art und Weise, wie wir das, was wir sinnlich wahrnehmen, in Kategorien bringen. Und wie wir damit dann de facto umgehen, wie wir es begrifflich verhandeln können, in diesem Sinne ist die Imagination, die Vorstellungskraft der Bereich, in dem Vernunft stattfindet. Die bringt Vernunft in Gang. Und man könnte den Autor jetzt als eine Figur beschreiben, die für das steht, mit einem solchen Zusammenhang vernünftig umzugehen, indem sie eine Weise findet, um das Gedachte zu einem verhandlungsfähigen Zusammenhang zu gestalten. So, in dieser Art würde ich das jetzt vielleicht in dem Plot, um den es hier geht, scheinen ja Erwartungshaltungen ganz wesentliche Triebkräfte zu sein. Also die Schwester erwartet was vom Hirn, das Hirn erwartet was von der Maschine, die Maschine erwartet was vom Hirn. Und inwiefern Hirn und Schwester, inwiefern Maschine und Schwester auch noch was voneinander erwarten, beziehungsweise, na gut, die Schwester erwartet von der Maschine, dass sie einen Zugang zum Hirn bekommt. Also das scheint mir mal ein Layer der Beschreibung zu sein, der zunächst mal gar nichts mit Vorstellen zu tun hat. Nur in dem Sinne, dass in einer Erwartung natürlich auch ein Vorgestelltes enthalten ist, von dem man glaubt, dass es eintreten könnte. Was also jetzt vorgestellt wird hier, ist das Realisieren einer oder das Eintreten einer Erwartung. Und das Eintreten einer Erwartung ist jetzt an den unterschiedlichen Stellen natürlich mit unterschiedlichen Erwartungen auch unterschiedlich konfiguriert in der Vorstellung. Wichtig scheint mir aber eben diese Differenz zwischen Vorstellung und Erwartung, weil ich glaube, hinter dem Ganzen steckt ja doch auch, also seitens des Autors, der jetzt hier nicht der Autor innerhalb dieses Hörspiels, sondern auch der Autor, der du als Hörspielmacher bist, scheint mir ganz zentral eine Erwartung zu sein, nämlich die Erwartung, etwas deutlich werden zu lassen zum Thema, wie kann man sich Komposition als etwas Geistiges vorstellen. Eine Auslegeordnung zu schaffen, im Rahmen derer man genau diese Frage verhandeln kann, scheint mir die Intention dieses ganzen Projekts zu sein. Und diese Erwartung ist natürlich ein Stück weit immer in die verschiedenen Akteure mit eingetragen, die dann die Verhandlung de facto innerhalb der Konstellation, die das Hörspiel abbildet, dann realisieren. Ja, Brain in the Vat ist ein von dem amerikanischen, dem Pragmatismus zurechnenden Philosophen Hilary Putnam ins Spiel gebracht worden als ein Gedankenexperiment, wo es darum geht, dass ein, ja, sagen wir mal, zunächst mal die Frage gestellt wird, wie können wir uns sicher sein, eine Frage, die Descartes auch schon gestellt hat, dass das, was wir denken, nicht etwas ist, das uns jemand nur denken lässt, der uns zugleich denken lässt, dass wir das denken, was wir denken. Und die Frage, die, wie man da sieht, jetzt über viele Jahrhunderte immer wieder ein Thema in der Philosophie war und ist, also wie können wir uns sicher sein, dass wir Ich sagen können und dass diesem Ich so etwas entspricht wie eine urteilsfähige, subjektive Instanz, die sich darauf verlassen kann, dass das, was sie denkt, auch ihr eigenes Denken ist und nicht eine Manipulation von außen. Diese Frage wird verhandelt entlang des Gedankenexperiments, das so ausschaut, dass man ein Hirn in eine Nährlösung legt und sagt, das, was das Hirn denkt, ist manipuliert und manipuliert genau in dem Sinne, dass das Hirn auch denken könnte, dass es selber manipuliert ist und dabei aber dann sagt, es denkt es selbst. Ja. Genauso wie es anders manipuliert werden könnte. So, und rund um diese Diskussion spielt das Argument und die dann daran anschließende Debatte auch. Der Versuch, eine Gewissheit dahingehend zu erlangen, dass man als Denkender auch ein Denkender ist, der eben selbstbestimmt sein Denken betreiben und sich als selbstbestimmt sein Denken betreibender denken kann. In dieser Doppelung muss das ja vorliegen. Und dieser Gewissheitsanspruch ist einer, der hier jetzt natürlich eingelöst wird, konkret mit Blick auf die Frage, inwiefern kann es hier eine Autorenschaft für ein kompositorisches Handeln geben. Also jetzt mal sehr salopp gesprochen, dann auch einer gewissen pragmatistischen Perspektive folgend, es ab einer gewissen Stelle ein Erfahrungszusammenhang ist, der uns es für wahrscheinlich erscheinen lässt, dass das, was wir denken, in Handlungen und Wirkungen sich manifestiert, die erwartbar oder nicht erwartbar sind, und in genau diesem Zusammenspiel von Erwartung, Nichterwartung, von Erfahrung, von Entwicklung und so weiter, wir schlussendlich so etwas wie ein Vertrauen daran entwickeln, dass die Annahme, dass wir denken können und dass wir Ich sagen können, eine irgendwie brauchbare Erwartung ist, ohne dass wir sie als eine Gewissheit markieren könnten. Würde ich mit dem umgehen. Ja, für mich ist zunächst mal die Frage, was hier Musik genau meint und in welchem Sinne ich hier metaphorisch von Musik spreche, wenn ich von Musik im Kopf spreche, inwiefern Musik etwas zu tun hat mit einer bestimmten Weise, Klangmaterial strukturiert zu haben oder eben nicht. Also kann Klangmaterial, das nicht strukturiert ist, schon allein deshalb, weil ich auf seine Klangmaterialität hinweise, als Musik begriffen werden, oder bedarf es da eines mehr? Also all diese Fragen, denke ich, müsste man mal klären, bevor man sagen kann, ich kann mir Musik im Kopf vorstellen oder nicht. Beziehungsweise klären meint nicht, dass man da definitive Antworten drauf finden muss, aber man muss zumindest sagen, wie genau man sich den Begriff Musik unter diesen verschiedenen Fragestellungen, mit denen ja unterschiedliche Positionen auch historisch gesehen verbunden sind, selbst als Begriff bestimmt. Letzten Freitag, Eternal Flame, als ich mit meinem Sohn im Bus saß und er mich ansprach auf eine berühmte Route, die ein Kletterer namens Wolfgang Güllich im Karakorum geklettert ist in den 80er Jahren und die Eternal Flame hieß, woraufhin wir dann, als wir zu Hause waren, sofort dieses Lied hören mussten. Und das ist in der Tat dann so mit einer Klebrigkeit behaftet, dass man es die ganze Zeit hat. Allerdings würde ich sagen, ist es nicht im Kopf allein, sondern bedarf einer bestimmten und wenn es auch nur rudimentärsten, einer Aktualisierung. Also man muss es summen oder singen oder man muss sowas wie den spezifischen Rhythmus generieren. Und ich würde es nicht als komplett abstrahierbare Qualität komplett von einer solchen Aktualisierung abstrahierbare Qualität ansehen. Und auch die Notation von etwas ist in bestimmter Hinsicht eine Materialisierung, die eine Aktualisierung bedeutet. Und inwiefern es etwas gibt, und das ist dann natürlich eine platonische Frage, beziehungsweise eine, die mit einer platonischen Problematik hantiert, inwiefern es hinter dem, was ist, noch so etwas gibt wie ein Referenzideal. Ne? Bei Platon dann das Reich der Ideen, von dem her wir hier nur in den Abschattungen legen und so, dass man also quasi in der notierten Komposition eigentlich nur die Abschattung des Eigentlichen hat. Das ist eine Frage, wo meine Haltung eher in Richtung Aristoteles tendiert, zu sagen, es geht um Erfahrung und um Erfahrbarkeit und es geht insofern darum, dass Dinge eine bestimmte Form von weltlicher Existenz haben müssen. Und wenn ich Eternal Flame als so ein Beispiel mit einer spezifisch penetranten Haftkraft im Imaginären ansehe, dann würde ich das eben genau so beschreiben, wie ich gerade gesagt habe, nur denkbar als eine in seiner realisierten oder in zumindest tendenziell oder angedeutet realisierten Form.
Kannst du die Klanglichkeit beschreiben?
Die Klanglichkeit, es ist ein sehr stark auf die Stimmen hin orientiertes Stück, würde ich sagen. Sehr stark stimmliche Qualität, und zwar nicht verfremdete, sondern stimmliche und auf melodiöses Zusammenspiel unterschiedlicher Stimmqualitäten hin gebautes Stück. Und sagen wir, der Klang resultiert aus genau dieser Art von Strategie, unterschiedliche Stimmen. Das ist ja eine Mehrstimmigkeit, die da eine Rolle spielt, die zu einem tragenden Element zu machen. Da würde ich die Klanglichkeit sehen. Natürlich ist das unterstützt und ich weiß es jetzt aber gar nicht mehr, obwohl ich es gehört habe letzten Freitag noch. Ich glaube, es sind auch natürlich die unvermeidlichen Geigen im Spiel und so weiter, um das Ganze noch zu unterstützen. Aber das Zentrum der Klanglichkeit sind die singenden Damen.
Wie hörst du das räumlich?
Ja, ich muss sagen, ich höre das räumlich jetzt immer verbunden mit diesen Felsen, was damit zu tun hat, dass ich das damals natürlich kannte, aber in einer entscheidenden Weise erfahren habe bei einem Vortrag von dem besagten Herrn Güllich, dem Kletterer. Und insofern das mir vorstelle, imaginiere, also ein Bild damit verbunden habe, das überhaupt nicht klanglich ist, sondern wo verschiedene Aspekte zusammenkommen, sodass ich jetzt auch da sagen würde, wir brauchen irgendeine Art von Trägergemisch, damit wir in der Vorstellung, also vor uns stellen, wir müssen es ja irgendwo herausnehmen, müssen uns vor uns stellen, nicht umsonst gibt es dieses Wort, damit da etwas für uns erfahrbar wird. Und aus der Erfahrbarkeit heraus dann in spezifischer Weise auch fasslich werden kann. Begreifbar oder artikulierbar, wenn es nicht im Begriff begriffen wird, so zumindest doch wir ja auch die Melodie summen können und dann sind wir wieder da. Und dann werden Bilder aufgerufen und in dieser komplexen Gemengelage entsteht das Ganze dann. Ich kenne jetzt nur so als Laie aus Gesprächen mit Bekannten oder aus Lektüre von Komponisten durchaus auch solche Beschreibungen einer kompositorischen Tätigkeit, die viel über so eine nachgerade synästhetische Herangehensweise zu funktionieren scheint. Also dass auch die Erzeugung eines bestimmten Melodieverlaufs zum Beispiel viel zu tun hat mit einer Imagination, wo Einbildung stattfindet, wo also ein Bild ins Spiel kommt von etwas. Das kann ein Klangbild sein, wo wir natürlich genau in dieser Art von etwas schrägen Kopplung sind von Lautlichkeit und visueller Qualität. Ja, ich finde, gerade eben hatte ich ja schon Kant genannt, der da sehr zentral mit werkt mit diesem Begriff und wo er eine sehr zentrale Stellung einnimmt. Ich finde aber diesen deutschen Begriff der Einbildung für mich eine sehr, sehr treffende Weise, das Phänomen zu fassen. Einbilden heißt ein Bild hineinnehmen oder heißt etwas in ein Bild bringen. Ja, das sind die beiden Dimensionen, die man sich vorstellen kann. Also ich bilde mir etwas ein, heißt, ich hole mir ein Bild hinein oder ich bringe etwas in ein Bild. Beides kann man sich denken. Und immer in der Frage, was ist denn das jetzt abstrakt gesprochen, weiß ich nicht, wie weit man kommt. Wenn ich es aber versuche, an ein konkretes Phänomen zu bilden und zu überlegen, was ich mir bei der Einbildung jeweils vorstelle, also vor mich stelle, wiederum heraushole und mir in eine Anschaulichkeit bringe. Dann kommt man aber eben nur mit Blick auf konkrete Phänomene, denke ich, ein Stück weiter. Und insofern finde ich jetzt so eine allgemeine Theorie der Einbildungskraft oder der Vorstellungskraft nicht so interessant, außer dass man sagen kann, da würde ich dann wieder bei Kant, knüpfen wir jetzt gerade viel bei Kant an, obwohl ich eigentlich gar kein so wahnsinnig kantianischer Theoretiker bin, aber da ist dieses Vorstellen natürlich immer ein Akt, der etwas zu tun hat mit dem Synthetisieren, mit dem Zusammenbringen von Anschauung, also dem, was mir sinnlich wahrnehmbar ist, was in der Erfahrung mir als sinnliche Wahrnehmung quasi widerfährt, und auf der anderen Seite dem Verstand und den dann damit verbundenen Begriffen, wo das in eine Struktur gebracht wird. Ohne diese beiden Seiten funktioniert es nicht. In Vorstellung bringen heißt quasi aus diesen beiden Quellen etwas vor mich stellen. Und das finde ich jetzt so als allgemeinere Beschreibung hilfreich, aber mehr als das wüsste ich jetzt da auch nicht zu sagen. Wenn man jetzt nicht in begriffliche oder andere definitorische Bereiche reingehen will, die ich hier gar nicht so hilfreich finde, sondern eher daraus schließen würde, dass wir zwei Vermögen, nämlich die der sinnlichen Wahrnehmung und die der begrifflichen Auseinandersetzung mit Wahrnehmung, dass wir diese beiden Vermögen entsprechend kultivieren müssen und Vorstellung immer etwas ist, das beider bedarf, und wir insofern vielleicht auch die Frage stellen sollten, inwiefern beiden Vermögen heute in der Art und Weise, wie wir uns Welt und Weltverläufe vorstellen, inwiefern beide Vermögen da in angemessener Weise auch ins Spiel gebracht werden oder das eben nicht sehr einseitig verläuft.
Ist Musik im Kopf dann eine Metapher?
Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich glaube, nochmal am Anfang angesetzt, dass man hier erstmal wissen muss, was mit Musik gemeint ist. Und wenn Metapher heißt, es handelt sich um eine Übertragung, wo etwas Unsagbares in anderer Weise so gesagt wird, dass wir hinreichend Schubkraft haben, um assoziativ in ein Gemeintes hineinleuchten zu können, dann mag es das schon geben. Aber wie gesagt, es hängt davon ab, was man hier mit Musik genau benennt.